Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Ein letztes Wochenende ohne Rennen ist vergangen dieser Saison. Und das heißt, wir haben uns wieder was Schönes für euch ausgedacht. Und mit wir meine ich natürlich auch Timo.
Hallo Chantal.
Wunderbar, jetzt hat's geklappt. Wir hatten gerade ein paar Startschwierigkeiten. Aber ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und ja, wir haben uns was Schönes ausgedacht, habe ich ja gerade schon angespoilert. Und zwar reden wir heute über die Teamchefs und was die eigentlich so machen und ob die alle gleichgestellt sind. Und ja, manche Teamchefs sind ein bisschen, sage ich mal, bekannter und mehr in den Medien zu sehen. Und dann gibt es dann noch die Teamchefs, die eigentlich sehr im Hintergrund arbeiten. Und genau diese Seiten wollen wir heute mal beleuchten. Und ja, natürlich reden wir nachher auch noch über das anstehende Rennen in Las Vegas und über unsere Challenge.
Erstmal willkommen von meiner Seite aus an alle Zuschauer und Zuhörer an dieser Stelle. Wir hatten keine Startschwierigkeiten. Chantal hat mich einfach zum Lachen gebracht, weil sie geglaubt hatte, heute ganz besonders originell sein zu wollen. Und von dem her, ich war eigentlich tipptopp vorbereitet. Chantal hat mich nur zum Lachen gebracht. Kommt ab und zu auch mal vor. Von dem her, gute Basis für Folge Nummer 16.
Ja, auf jeden Fall. Wollen wir direkt anfangen oder hast du noch irgendwas, was du vorher noch gerne loswerden möchtest?
Wir können auch erstmal über die letzte Woche sprechen. So. Also was du zum Essen, ja, was wer gekocht hat, ja, und was wer gemacht hat. Klar, können wir auch machen. Ja. Wir können erstmal heute mal ganz random einfach mal komplett Formel 1 fern über irgendwas anderes sprechen. Können wir auch machen.
Ich habe viel zu erzählen.
Ja, vor allem, was du am Samstag gemacht hast, fand ich besonders lustig. Gut, aber lass uns...
Das möchte ich nicht kommunizieren.
Das ist zum Totlachen. Eine Zeitverschwendung. Aber lass uns doch mal über das Wesentliche sprechen, bevor wir uns bei dem Journalistenkurs anmelden. Und wir beginnen einfach mal bei McLaren. Aber ich glaube, du hast so schön die Anmoderation gemacht. Leite doch du mal in dieses Thema ein. Du hast ja letzte Woche, auch wenn sich keiner beschwert hat, letzte Woche war ja Nils Wittig bei uns, nächste Woche auch wieder, freue ich mich jetzt schon. Ich hatte aber dieses Gefühl, dass du ein bisschen zu wenig Redeanteil hattest, deswegen machst du heute 2/3 und ich nur 1/3.
Ja, also ich finde 50-50 eigentlich ganz schön. Das ist ja so, wir haben 10 Teams, theoretisch gesehen 11, aber passt ja dann, gell? Ja, ja. Aber gut, ja, ich fange gerne an. Gar kein
Zwei
Problem.
Drittel, 1/3.
Ja, da, über die mathematischen Hintergründe müssen wir, glaube ich, nochmal sprechen. Ja, aber gut, du hast ja schon gesagt, wir fangen an bei McLaren. Ich habe das nämlich schön in der richtigen Reihenfolge aufgeschrieben, in den Standings von der Konstrukteursweltmeisterschaft, falls es dir nicht aufgefallen ist. Hat mir extra viel Mühe gegeben.
Ja, ja. Stimmt, jetzt fällt es mir auch auf, siehst du?
Ja.
Du hast aber Ferrari falsch geschrieben. Ferrari. Sehe ich gerade.
Aber gut. Hoppla, ja.
Ja,
ja. Ja, das, wenn man schnell tippt, dann geht das schon mal unter, ne? Ja, okay. Andrea Stella. So. Der ist ein angestellter Teamchef im McLaren F1-Team. Und er ist eigentlich mehr auf der operativen, technischen Seite und auch auf der, wie nennt man es, Management-Ebene tätig, aber mehr an der Strecke und in der Fabrik. Ist jetzt, glaube ich, nicht so... der Büromensch, wenn man es, glaube ich, so sagen möchte. Verstehst du, was ich meine?
Nö, ja, aber führt gerne weiter aus.
Ja, aber auf jeden Fall, zu, ja, ich,
ich bin
okay,
Chantal,
ich führe es gerne weiter aus.
Ich bin Chantal heute ziemlich aus dem Konzept.
Ja, kennst mich doch nicht immer so an. Dann.
Ich Entschuldigung, dass du vor mir zu sehen bist. Wir machen nächstes Mal Blind Date und sehen wir uns beide gar nicht. Gucken einfach mal, was hinterher bei rumkommt. Den einzigen, den wir dann sehen, ist nur noch Nils. Wäre auch eine schöne Idee. Ja, Andrea Stella, ich glaube, wenn man muss, glaube ich, also wenn man, wir haben jetzt konkret Andrea Stella benannt, aber eigentlich müsste man rein theoretisch auch noch Seth Brown mit auf diese gleiche Leiter bringen, weil man eigentlich dieses Gefühl hat, dass er so der eigentliche Teamchef ist und Andrea Stella, ja, er ist schon auch präsent, aber gefühlt ist er immer nur dann präsent, wenn Seth Brown entweder nicht vor Ort ist oder keinen Bock hat. demzufolge keinen Bock hat, auf vielleicht kritische Fragen, Themen zu reagieren. Weil das, wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, muss eigentlich in der Regel immer Andrea Steller kommentieren. Wenn dann mal die Papaya-Rules wieder völlig schief gelaufen sind und alles ja so ein bisschen chaotisch verlaufen ist, dann hört man meistens eigentlich eher ihn. Und aber die eigentliche Frage ist, wer von beiden ist denn der eigentliche Teamchef? Weil rein von der Jobbezeichnung wäre Seth Brown der CEO, der Boss von McLaren, und Andrea Steller eben der Teamchef. Aber beide sieht man am Kommandostand und gefühlt ist es eigentlich Seth Brown, der doch die Stricke im Unternehmen, was natürlich von der reinen CEO-Bedeutung her auch richtig ist, leitet, aber trotzdem fehlt mir manchmal so ein bisschen diese Differenzierung oder diese Aufgabenverteilung. Weil, ja, wie ich schon gerade ausgeführt habe, Andrea Steller, ich würde ihn tatsächlich, auch wenn ich ihn persönlich sympathisch finde, auch von seiner Art, hat eine sehr ruhige Art, eine sehr sachliche Art, wenig emotional, immer sehr differenziert auch, aber trotzdem kommt er mir immer so ein bisschen wie so eine Schachfigur vor, wie so eine Marionette, die weniger nach dem nach den eigenen Gedanken agiert, sondern mehr das, was Seth Brown möchte.
Stimme ich dir zu. Also, das habe ich ja auch so schön unter dem Punkt Machtlimitierung geschrieben, dass Seth Brown halt, also ich meine, natürlich, wenn man die typische Hierarchieleiter auspackt, dann steht Seth Brown natürlich über Andrea Steller. Das ist halt so. Das ist im klassischen Corporate Life das Ding. Aber ja, er ist schon, wenn man die beiden nebeneinander stellt, aber schon ein bisschen im Hintergrund. Also die gleichen sich gut aus, denke ich, weil Seth Brown ist ein schon sehr emotionaler Typ und der trägt auch das Herz auf der Zunge, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und Andrea Steller ist halt das hundertprozentige Gegenteil davon. Aber da muss man auch sagen, Seth Brown ist ein sehr aufbrausender Typ und das ist ein, ich weiß nicht, ob man dominant das richtige Wort ist, aber der haut schon mal auf den Tisch. Also das stelle ich mir sehr gut vor, dass der das schon mal macht. Wenn ihm was nicht passt, dann gibt er das auch zu verstehen. Und deswegen glaube ich auch, dass ja die beiden sich vielleicht intern öfter mal ein bisschen in die Wolle bekommen, weil die vielleicht nicht die gleichen Ansichten haben. Aber dann hast du halt einen Seth Brown, der sagt, nee, wir machen das jetzt so. Und dann ist das so. Das ist halt das Gefälle in McLaren. Vielleicht untersteht er ja auch irgendwelche Papaya-Rules, wer weiß. Ja, aber ich finde Stella an sich eigentlich auch eine sehr sympathische Person. Und ich glaube, es wäre schön, ihn halt auch mal irgendwie voll in Action zu sehen, weil das ist dann der Punkt, wo er untergeht. Wie du selber schon gesagt hast, wenn es schön ist, dann hast du halt den Seth Brown vor der Kamera. Und wenn es nicht so schön ist, dann hast du halt den Andrea Steller vor der Kamera. Ja, ist ein bisschen schade, weil Steller ist ein Fachmann und der hat viel Wissen. Und ich glaube, der kann Dinge sehr schön begründen und erklären. Und ja, mich würde interessieren, wie McLaren aussehen würde, wenn er mehr Entscheidungsgewalt hätte, ob es dann diese Papaya-Rules gäbe und ich weiß nicht was. Wäre vielleicht mal cool zu sehen. Aber das wird so schnell nicht passieren.
Wenn wir über die Entscheidungsgewalt aber sprechen, glaube ich, müssen wir auch festhalten, dass auch Seth Brown limitiert ist in seinen Handlungen, weil er muss natürlich auch das umsetzen, was die Investoren wollen. So, dann sind wir natürlich wieder bei der Thematik. Ne? Man hat natürlich viele das ist eigentlich ein britisches Team, zumindest mal nach außen hin, auch wenn im Hintergrund eher andere Investoren eher aus dem Nahen Osten angedockt sind. Und die haben eigentlich eher so das eigentliche Sagen, das heißt auch so sind seine Mittel begrenzt. Man merkt hier diese Widersprüchlichkeit zwischen den beiden auch, zwischen Steller und Brown, zumindest mal nach den Gerüchten zufolge. Seth Brown ist einer, der Oscar Piastri offensichtlich nie wollte. Ist damals eine Aktion war von Andrea Seidel, dem vormaligen Teamchef, der ja große Ambitionen hatte, zum Audi-Team zu gehen, letztlich da abgesägt wurde, weil man dort nicht zufrieden war. Ja. Müssen ihn, glaube ich, auch mal anfragen für Interviews. Wäre auch sicherlich ein interessanter Interviewgast, mal mit ihm zu sprechen, rückblickend mal, dass er über beide Projekte mal auch spricht. Und Andrea Steller, der, weiß ich nicht, ob man da sagen kann, dass er pro Piastri ist. Beide lassen es nicht so, Also man muss es differenzieren von dem, was wird berichtet und was spielt tatsächlich im Hintergrund ab. Aber denkbar wäre es schon, dass es knallt, ja, sicherlich. Aber ich glaube, es wird nicht zu sehr knallen, weil natürlich auch ein Andreas Deller weiß, bis zum gewissen Punkt kann er gehen. Und ich glaube, Zac Brown und auch die Investoren haben da keine Scheue, ihn vor die Tür zu setzen, wenn es nicht so läuft, wie man es sich dort vorstellt. Also deswegen ist er ja in seiner Macht sehr stark limitiert. Und ich frage mich, wie lange er bei McLaren bleiben wird. Und ich glaube, vielleicht könnte schon bald die Entscheidung getroffen werden, wenn entweder Lando Norris nicht Weltmeister wird oder Max Verstappen es doch noch schaffen sollte, Weltmeister zu werden. Dann werden bei McLaren Köpfe rollen. Und ich garantiere dir jetzt schon, es wird weniger Zac Brown sein, es wird mehr Andreas Deller sein.
Ach, das ärgert mich jetzt, weil das ist genau die Frage, die ich dir stellen wollte. Ja, ob du denkst, dass Andreas Deller gehen muss, wenn keiner Weltmeister wird. Ja. Jetzt hast du mir das schon komplett vorweggenommen.
So sparen wir Zeit. Ja. Siehst du? Oder also entweder könnte man sagen, wir sparen jetzt Zeit oder einfach wir haben uns in den 15 Folgen bisher schon so gut kennengelernt, siehst du, dass ich wusste, erahnen konnte, was du mich jetzt fragen willst und es gleich vorweggenommen habe. Siehst du, man kann es so oder so drehen.
Ja, nee, wir arbeiten jetzt effizient, genau. Machen wir so.
Also.
Aber gut, ja. Dann hast du meine Frage jetzt schon beantwortet. Ich beantworte sie dann einfach selber jetzt. ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch, dass jetzt gerade nicht der Anschein nach außen gilt, dass Stella in irgendeiner Form wackelt. Aber ich glaube, wenn es jetzt nicht läuft, dann wackelt das ganz schön. Und dann bricht das Eis auch ein, wenn es sein muss. Also, ja, mal gucken. Ich hoffe nicht. Also er ist ein guter Teamchef, davon gehe ich aus. Aber ja, es wäre halt schön, wenn er ein bisschen mehr mitzureden hätte, zumindest ja, von dem, was man wahrnimmt.
Ja, aber was heißt ein guter Teamchef? Ich glaube nicht, dass er das bisher so zeigen konnte, dass er seine eigenen Ideen und Gedanken wirklich so umsetzen konnte, wie er sich das vielleicht in manchen Situationen erhofft oder wünscht. Mich würde wirklich interessieren, was seine tatsächliche Meinung zu diesen Papaya-Rules sind. Ob er das wirklich für so klug...
Das würde euch jeden interessieren.
Ja, ob er das wirklich so klug hält, weil, ich sag mal, 2024 hat gezeigt, nicht so die ganz so dolle Idee. Dieses Jahr hat es noch verstärkt diesen Eindruck. Und mich würde, klar natürlich, wenn du ihn jetzt... Also wenn du ihn jetzt darauf ansprechen würdest, würde er natürlich klar noch im McLaren-Look logischerweise sagen, klar, er steht da voll und ganz dahinter. Aber wenn er mal irgendwann mal raus ist und der Vertrag ausgelaufen ist, Schweigepflicht ausgelaufen ist, so, und dann musst du ihn mal fragen, sag mal, war das wirklich so eine kluge Idee mit Papaya Rules? Ich bin mir relativ sicher, dass er das ein bisschen differenzierter betrachten würde.
Durchaus. Ich befürchte allerdings, dass das viele in dem Team so sehen und nicht nur Andreas Deller. Also ich glaube, da gibt es eine Person in diesem Team, die einfach auf diese Papaya-Rules besteht und der Rest der Welt ist so, Aber gut.
Wobei, aber das wird eine andere Diskussion, ob selbst Zac Brown hinter den Papaya-Rules steht oder ob das alles einfach nur eine Show ist für die Öffentlichkeit. Ob einfach das so dieser vielleicht untaugliche Versuch ist, Lando Norris wirklich zum Weltmeister zu machen. Wir werden sehen. Also wenn dann wirklich klar ist, wer Weltmeister wird und vor allem auch, wie die Reaktionen ausfallen. Also eigentlich müsste man wirklich hoffen, dass entweder Piastri Weltmeister wird oder Max Verstappen Weltmeister wird. Was nicht heißt, dass ich Lando Norris nicht gönnen würde. Aber mich würde einfach diese Kettenreaktion interessieren, was das auslöst. Wie würde Andreas Deller dann wirken? Wie reagiert ein Zac Brown? Vor allem auch, wie reagiert Lando Norris? Also wirklich so, wenn ein Stein umfällt, bin ich mir sehr sicher, fallen noch mehrere Steine um. Und das würde mich brennend interessieren. Also ich glaube, wir müssten quasi so aller Fortsetzung folgt, das bis auf spätestens nach Abu Dhabi verschieben.
Ja, klar. Aber jetzt noch eine Frage, weil mir das jetzt nicht ganz anleuchtet, was du damit meinst. Also, wenn einer von den McLaren-Fahrern Weltmeister wird, dann ist das doch super. Also,
nee,
ich sehe jetzt nicht das Problem, wenn Piastri Weltmeister wird.
Ja, doch. Also, jetzt unterstell doch mal die Gerüchte, dass man Lando Norris zum Weltmeister machen will oder haben will. weil das die Investoren so sich wünschen, weil man sich sagt, hey, britisches Team braucht einen britischen Weltmeister, damit quasi das Ganze passt, damit die Investoren und Sponsoren glücklich sind. Und vor allem auch, dann sind wir auch wieder bei dem Thema, wenn Lando Norris dann aufgrund der Papaya Rules nicht Weltmeister wird, sondern Oscar Piastri oder eben Max Verstappen, dann wird es keiner von den beiden. Einfach diese Diskussion Papaya Rules, die rückt dann unheimlich in den Vordergrund. Weil,
ja, gut, die wird so oder so.
Ja, aber guck dir jetzt mal, 24 Punkte hat Norris jetzt vor Piastri Vorsprung. So. Und ist das schon eine gewisse Hausnummer in Anführungsstrichen. Nicht komfortabel, aber gemessen daran, wie weit er mal zurücklag, ist es jetzt schon eine deutliche Entwicklung. So. Also momentan läuft ja alles darauf hinaus, Stand jetzt, Lando Norris wird Weltmeister. Wenn nichts mehr schief geht, wenn er keine Fehler macht, von der eigentlichen Stärke her hat er gute Chancen, das auch zu werden. Aber falls es dann durch Papaya-Rules, weil Oscar Piastri, weil es wieder irgendeine Szene gibt, wo dann Piastri den Platz beansprucht oder sich beiden in die Karre fahren oder halt eben beides einbricht, Piastri und Norris und Max Verstappen zieht vorbei, dann hast du in jeder Konstellation die Papaya-Rules wieder in der Diskussion. Und eben dann meinte ich, diese Diskussion, die dann entsteht, so, und dann darauf zu achten, wie reagiert jetzt ein Zac Brown, wie ein Andrea Stella, wie argumentiert und verargumentiert man das jetzt, was dann passiert ist und welche Konsequenzen zieht das Ganze nach sich. Da bin ich gespannt. Deswegen sage ich ja eben, ich hoffe, dass Piastri Weltmeister wird, um einfach zu sehen, was das auslöst, oder Max Verstappen. Aber persönlich gönnen würde ich es natürlich auch Lando Norris, aber dann würden wir nicht in Erfahrung bringen, welche Kettenreaktion es auslöst.
Okay, gut. Dann habe ich das jetzt verstanden, weil ich war mir nicht ganz sicher, was du meinst. Weil,
dann lass
mal
uns
gucken.
Doch jetzt mal über Toto Wolff sprechen. Jetzt haben wir uns ja so lange wieder mal an McLaren. Jede Sendung, die ist immer McLaren, es zieht sich. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen.
Die machen halt einfach Schlagzeile, ne?
Ja, stimmt. Toto Wolff hat früher mal Schlagzeilen gemacht mit Mercedes, zu dem wir da jetzt kommen. Momentan ist er ja in einer guten Ausgangslage, Platz 2. Wenn heute die Saison zu Ende wäre, dann wäre man Vize-Konstrukteurs-Weltmeister, auch wenn es diese Bezeichnung so nicht gibt, aber zumindest mal wäre man an Red Bull vorbei und wäre auch an Ferrari vor allem vorbei, über die sprechen wir ja auch noch. Und er ist das, was man zuvor bei Red Bull hatten, über die sprechen wir natürlich später auch noch, über diese Kombination aus CEO und Teamchef. Dass das auch in die Hose gehen kann, das hat das konkurrierende Team in der Vergangenheit gezeigt. Er hält 33% der Anteile neben Ineos und auch noch Mercedes-Benz, wobei es jetzt auch Berichte wiederum gibt, wonach Toto Wolff 5% seiner Anteile verkaufen könnte. Und das könnten, glaube ich, 300 Millionen US-Dollar mit sich bringen, wenn er diese 5% verkaufen sollte. Mercedes soll laut Berichten zu dem wertvollsten Formel-1-Team der Welt gehören. Demzufolge wären 5% auch entsprechend hoch, wenn er sie verkaufen würde. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, und er ist eigentlich, du hast es zwar ein bisschen beschrieben als strategische Ausrichtung, Finanzen und Stakeholder und Kultur und Führung, aber im Endeffekt, es ist eigentlich das Gesicht von Mercedes. Ich glaube, so kann man es in einem Satz oder in einem Wort abrunden. Er ist auch ein sehr emotionaler Typ, das hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen, daraus macht er nie einen Hehl. Man muss ihn nicht mal hören, es reicht schon allein manchmal sein Ausdruck zu sehen, seine Mimik, seine Gestik.
Ich finde es super.
Wenn es mal nicht funktioniert oder halt auch wenn es richtig mal kracht, denken wir mal an 2021, da können auch mal Kopfhörer kaputt gehen, die dann mal quer rumfliegen, oder er sorgt für Memes. Wir erinnern uns an den Funkspruch an Michael Masi, als er realisiert hat, dass jetzt der Titel von Hamilton flöten geht. No Michael. Richtig. Und was mir persönlich gefällt, denn gerade diese emotionale Type hat man in der Formel 1 selten. Also er ist eine Persönlichkeit, wo man sagen würde, wenn er eines Tages nicht mehr da wäre, da würde der Formel 1 schon was fehlen. Weil du hast in der Formel 1 sowohl auf Team- als auch auf Fahrerseite so viele Persönlichkeiten, die, wenn die morgen nicht mehr da wären, dir wird es gar nicht auffallen. So, bei Toto Wolff, Ich glaube, da kann man sagen, die einen mögen ihn und die anderen hassen ihn. Also es gibt da kein Mittelding, glaube ich, bei ihm. Entweder du magst seine Art oder du magst seine Art nicht. Und er, glaube ich, kann man sagen, füllt die Rolle, diese Doppelrolle, bisher eigentlich recht gut aus. Wobei natürlich auch er gewisse Gefahr läuft, denn mit dem Weggang von Lewis Hamilton und vor allem auch der Entscheidung, auf den Rookie zu setzen, gerade für ein Top-Team, da hat er ja große Zweifel ausgelöst. Denken wir mal letztes Jahr an Monza, als dann Kimi Antonelli da an diesem Wochenende vorgestellt wurde, offiziell am Freitag zuvor, gab es sein erstes freies Training, geendet hat es mit einem Crash. Das war natürlich nicht gerade die beste Ausgangslage, um dann am Wochenende, am weiteren Verlauf, ihn dann als Nachfolger Hamiltons zu benennen. Ihm war natürlich, glaube ich, auch bewusst, dass das ein großes Risiko nach sich zieht. Und ich glaube, sicherlich wird es in diesem Jahr schon auch Momente gegeben haben, wo er sich selber auch gefragt hat, ob das die richtige Entscheidung war. Jetzt zuletzt nach seinem Podium Platz 2, seinem bisher besten Karriereergebnis, ist ja seine Rookie-Saison, fühlt er sich bestätigt. Aber bevor du dann gleich ran darfst, ich lobe ihn und ich mag ihn für diese mutige Entscheidung, die sicherlich nicht jeder getroffen hätte. Auf der anderen Seite habe ich manchmal aber auch das Gefühl, er spielt ein falsches Spiel. Denken wir mal an die unsäglich lange Dauer, bis die Verträge von Russell und Antonelli bestätigt wurden. Bei Antonelli kann man das ja noch so verstehen, dass man da mit sich hadert und vielleicht überlegt, aber bei Russell, der unweigerlich in diesem Jahr in seiner bisher besten Verfassung ist, so lange zappeln zu lassen, weil man die ganze Zeit hofft, ob nicht doch noch irgendwie Max Verstappen zu haben ist, ist für meine Begriffe schon ein bisschen auf gut Deutsch hinterfotzig, weil du hast eigentlich einen tollen Fahrer, der, ich sag mal, nach seiner Form in diesem Jahr durchaus WM-Qualitäten hat. Aber du ihm eigentlich klar und deutlich zeigst, pass auf, mit dir mache ich eigentlich nur weiter, wenn ich Verstappen nicht kriegen kann. Das heißt, du gibst deinem Fahrer eigentlich ein ziemlich beschissenes Gefühl. Und ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Selbst auch in normalen Berufen kann man einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin so ein Gefühl durchaus vermitteln, indem man wirklich jeden oder einem so lange zappeln lässt, wie er es gemacht hat. Auch wenn nach außen hin das immer anders formuliert wurde. Aber keiner hat verstanden, warum zum Geier braucht man so lange. Weil es ging nicht darum, seine Leistung zu analysieren und zu bewerten, ist er der Richtige. Also zumindest mal nach diesem Jahr steht es unweigerlich fest. Aber einem Fahrer klar zu vermitteln, pass auf, ja, du bist gut, aber eigentlich will ich lieber den anderen haben. Und vor allem auch diese Kombination Russell und Verstappen, die beide nicht die besten Freunde sind, um es mal so zu formulieren. Das heißt, du bevorzugst eigentlich einen Fahrer, den der andere, dessen Namen nicht so gerne hört. Also er hat, das ist so diese positive Ebene eben, dass er mutige Entscheidungen trifft, emotional ist, aber auf der anderen Seite eben auch eine gewisse Hinterfotzigkeit hat. Um es mal drastisch zu formulieren. Aber grundsätzlich mag ich ihn.
Ja, also ich finde ihn super, ich finde ihn sympathisch, ich finde ihn unterhaltsam. Ich meine, die Mercedes hat ja jetzt seit neuestem, was heißt seit neuestem, das machen wir ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Die sind ja jetzt auch ziemlich krass auf diesen TikTok-Zug aufgestiegen und generell Social Media mit diesen ganzen Memes und Trends und ich weiß nicht, was da alles los ist. Und es ist dann auch mal erfrischend zu sehen, wenn da so ein Toto auch mitmacht. Ich meine, mir ist bewusst, was sie damit erreichen wollen, aber es funktioniert unheimlich gut. Und ich habe ihn noch neulich, ich weiß nicht, kennst du Career Ladder? Karriereleiter auf Deutsch. Das ist so ein TikTok-Format von, ich weiß nicht von wem, von irgendeinem TikToker. Der hat eigentlich nichts mit Formel 1 zu tun.
Schau so selten TikTok.
Ich weiß nicht, ob das geplant war, dass er da mitmacht oder ob das wirklich ein Zufallsszenario war. Ich tippe auf Ersteres. Hat er auch mitgemacht. Und dann erzählt er da eine Story, dass sein erster Job war, es Fackeln und Kerzen zu verkaufen. Wenn ich so denke, ja, cool. Also ich weiß nicht, ich finde den unfassbar sympathisch und ja, ist ähnlich wie Zac Brown. Er hat das Herz auf der Zunge. ich glaube, manchmal sagt er auch Sachen, wo er sich im Nachhinein dann denkt, okay, vielleicht hätte ich mich da noch mal ein bisschen zurückgenommen. Aber manchmal sagt er ja schon, sagt nicht, dass er brisante Dinge oder so sagt, aber wie er manchmal redet, dann merkst du halt wirklich, dass die Emotion gerade aus dem rauskocht und das ist das, was ich meine. Aber ja, super Typ und ich glaube, dass er der Formel 1 auch noch viele Jahre erhalten bleiben wird. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie plant, bald seinen Rücktritt anzukündigen. Das würde mich sehr überraschen. Aber ja, ich bin mal gespannt, was er macht, wenn Max Verstappen wirklich frei werden sollte. Ob er den Joy, also, was heißt, ich bin da nicht gespannt. Einer fliegt, ist klar, aber ja.
Ja, aber siehst du es auch so, dass das schon auch eine gewisse, dass das auch noch, ich habe es jetzt als Hintervorzug bezeichnet, aber um es mal weniger drastisch zu formulieren, unfair gegenüber deinem Spitzenfahrer ist, so sich zu verhalten, weil du hast ihn jetzt, ich sag mal, TikTok ist schön und gut, aber das ist alles Show, das ist inszeniert. Das
habe ich ja gesagt.
Ja, ne? Also ich sag mal so, das würde ich ausblenden, dass er offen dafür ist, ist schön, das ist, würde ich aber eher als Randnotiz bewerten, nicht als, das ist jetzt Toto Wolff. Toto Wolff ist für meine Begriffe der, den man sieht. Auf der einen Seite eben diese mutige Entscheidung zu treffen, was für ihn natürlich auch schwierig war, zu überlegen, okay, ne, wer kann, weil ihm natürlich auch klar war, Hamilton ist weg. Und da wird man genauer hingucken. Und wenn man da jetzt einen Rookie, einen 18-Jährigen reinsetzt, der im ersten freien Training gleich mal gecrashed ist, dann ist das eine andere Situation wie Lewis Hamilton, den man natürlich auch beäugt hat, aber eher aus einem anderen Blickwinkel, so, okay, Russell läuft ihm so ein bisschen den Rang ab. Aber da setzt einen neuen Fahrer ein, die langjährige Ära, ne, weil Hamilton war und ist es eigentlich immer noch irgendwo so ein Mercedes-Kind. Er ist damit eigentlich groß geworden und auf einmal verlässt er das Mercedes zu Hause und dann kommt ein 18-Jähriger daher, der zuvor noch keine Formel-1-Erfahrung hatte. Also das ist Toto Wolff, diese mutige Entscheidung, diese Emotionalität, auch klar zu benennen, pass auf, das ist scheiße gelaufen. Also er wirklich auch Probleme klar benennt, wenn vielleicht auch nicht immer in jeder Situation. Manchmal umschifft er das auch gerne mal, aber manchmal kann er, also für meinen Begriff ist er niemand, der schauspielern kann, weil sonst würden da keine Kopfhörer durch die Gegend fliegen, sonst würde er sehr darauf achten, wie er reagiert, was er sagt, das tut er nicht, aber eben dieses Negative ist es für meine Begriffe schon ziemlich assi, so mit deinem Fahrer umzugehen, wo du weißt, hey, mit dem Fahrer könnte ich, wenn wir ihm das richtige Auto hinstellen, nächstes Jahr um den WM-Titel fahren. Und dann lasse ich doch meinen Fahrer nicht so zappeln und gebe ihm eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, pass mal auf, ja, du bist okay, du bist gut, aber wenn ich den anderen haben könnte, ja, sorry, dann wärst du wahrscheinlich weg.
Ja, es ist keine coole Art mit seinen Mitarbeitern, wenn man das jetzt mal in Anführungszeichen setzt, umzugehen, egal ob jetzt Fahrer oder sonst irgendjemand. Und ich würde es wahrscheinlich anders lösen, wäre ich jetzt in der Position. Auf der anderen Seite, der ist halt ein Geschäftsmann. Und er weiß, dass im Verhältnis George Russell, der macht dir gute PR und der bringt dir auch das Geld rein und der kostet auch nicht so viel wie ein Max Verstappen. Aber ein Max Verstappen, der druckt dir Kohle, der holt dir im besten Fall noch einen Weltmeistertitel, komme was wolle. Und du holst dir eine riesen Fanbase wahrscheinlich noch mit rüber. Und wenn man das aus rein geschäftstechnischer Perspektive betrachtet, dann ist seine Vorgehensweise absolut nachvollziehbar. Das heißt nicht, dass ich sie gutheiße. Ich find's,
aber man kann es aber auch ehrlich kommunizieren und nicht so tun, ja, eigentlich ist alles klar und dann ist aber eben noch nichts klar, weil Russell ja selber auch klar benannt hat, was seine Forderungen sind und sich Mercedes damit offensichtlich eine gewisse Zeit schwer getan hat, die zum einen zu erfüllen, weil es ging ja vor allem auch um die Laufzeit. Russell wollte ja ein bestimmtes 1-1-Modell haben und vor allem, dass eine Klausel zu bestimmten Konditionen dann gezogen werden kann, ohne dass Mercedes dann herkommen kann und sagen kann, so, tut mir leid, das war's, Dankeschön. Also er hat es schon auch klug machen wollen, das hat natürlich auch Toto Wolff erkannt und natürlich auch abwägen müssen, kann ich diese Bedingungen eingehen, weil wenn Red Bull nächstes halt eben nicht performt, ist Max weg. Das ist ja kein Thema. So, ne, also ich finde, man kann natürlich als Geschäftsmann, ist es absolut in Ordnung, so zu handeln. Jeder will natürlich das Maximum für sein Team oder für sein Unternehmen rausholen. Aber die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, das ist das Entscheidende. Ja. Und das ist für meine Begriffe eigentlich nicht fair.
Nee, fair ist es nicht, aber ich weiß nicht, was ich da schwer noch zu sagen soll. Es ist nicht fair, aber Formel 1 ist oft nicht fair. Und ja, ich kann nur hoffen, also man kann generell nur hoffen, dass es vielleicht beim nächsten Mal besser löst. Aber der Beigeschmack bleibt natürlich für George Russell. Das wird ihm jetzt immer im Hinterkopf schwirren. Das lässt sich ja wahrscheinlich nicht spurlos an der Sache einfach vorbeiziehen, wenn du weißt, okay, du sitzt irgendwie immer noch auf dem
gepackten Steuersitz.
Bitte?
Eigentlich auf gepackten Koffern irgendwo, könnte man auch meinen.
Ja, mir hat die Metapher gefehlt. Ich bin auf Schleudersitz gekommen, du bist auf die gepackten Koffer gekommen. Ja, schwierige Situation. Muss man. Ja, du willst noch irgendwas einwerfen.
Ja, weil es mir gerade einfällt, es gibt noch eine Sache, die ich negativ an Toto Wolff finde. Vor nicht allzu langer Zeit hat er sich immer wieder hinreißen lassen, zu Michael Masi sich zu äußern. Und hat ihn da wirklich mit geistesgestört und sowas betitelt.
Ach ja, ich erinnere mich, ja.
Also wo man sich wirklich fragen muss, wie tief muss dieser Stachel von 2021 eigentlich sitzen? Was ja per se nicht mal schlimm ist. Dass man natürlich, wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt, in mancher Situation damit hadert und sich denkt, okay, ne, das, da ist ihm der 8. Titel genommen worden. Man kann diese Ansicht ja vertreten so. Aber wenn man anfängt, eine gewisse Grenze zu überschreiten, was er meiner Meinung nach mit Formulierungen wie geistesgestört deutlich getan hat, dann muss ich schon wirklich sagen, also geht's noch. Also jemanden als geistesgestört, also das heißt ja nichts anderes wie nicht zurechnungsfähig, wie völlig bescheuert, wie völlig, also kannst du jetzt die schönsten Begrifflichkeiten dazu einwenden, das ist ein absolutes No-Go. Und da sage ich mal, gerade in der Position als CEO und Teamchef, sollte er eigentlich wissen, dass man sich ein wenig professioneller verhält und nicht 4 Jahre später wieder auf eine Person draufhaut, obwohl er weiß und wusste, was diese Person, namentlich Michael Masi, damals durchleben musste. Mit Morddrohungen, die es gab und. Also die eine Zeit, die Michael Masi psychisch wirklich unheimlich fertig gemacht hat. Und ich garantiere dir, Michael Masi, irgendeiner wird es ihm gesteckt haben. Hier schau mal, guck mal, was Toto Wolff da gesagt hat. Er wird es auf irgendeinem Wege mitbekommen haben. Und irgendwo reißt es bei ihm dann auch vielleicht die ein oder andere Wunde auf. Und da muss ich sagen, man kann Entscheidungen kritisieren. Aber eine gewisse Grenze sollte man nicht überschreiten. Und da muss ich sagen, da hat es aus meiner Sicht sehr viele Sympathiepunkte verloren, weil das einfach aus meiner Hinsicht ein wirklich asoziales Verhalten ist. Und das gehört sich nicht.
Nee, auf keinen Fall. Also ich habe das jetzt schon ein bisschen verdrängt gehabt. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht.
Ja, mir ist es auch gerade erst wieder gerade eingefallen. Ja. Aber... ja.
Weil nee, natürlich, so äußert man sich nicht, egal ob privat oder öffentlich. Ja, muss nicht sein.
Was er für sich denkt, ist egal. So, was in seinem Kopf herumschwirrt, da kann er denken, was er will. Aber er hat es nicht auszusprechen. Nicht in einem Bereich, wo er von anderen die Professionalität erwartet und nichts anderes wollte er damit ausdrücken. Ja. Und dann kann ich mich nicht, also ne, auf welches Niveau lasse ich mich da herab? Nicht mal Michael Masi, keiner hat jemals solche Töne verwendet. Also da muss ich sagen, bei aller gekränkten Eitelkeit, bei allem gekränkten Stolz, whatever, das gehört sich nicht. Aber jetzt lass uns das Thema mal abhaken, weil wir diskutieren über diese ganzen Themen immer so lange.
Ja.
Wir sind erst.
Wir müssen ein bisschen aufs Gas drücken.
Ja, richtig.
Aber gut, den hier sollten wir, glaube ich, auch relativ schnell abhaken können. Es geht nämlich um Laurent Mackey. Das ist ja der relativ neue Teamchef von Red Bull. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist er kein CEO oder ähnliches. Er ist einfach nur Teamchef. Und ja, der wurde nach der Entlassung von Christian Horner halt in den Ring geworfen. Es war so, ja, du bist jetzt Teamchef, mach mal. Er ist im Angestelltenverhältnis, er hat keine Anteile oder so. Ich glaube, ja, zu seinen Aufgaben gehört auf jeden Fall die Stabilisierung, in dem Fall vom Team, was sich ja genau zu diesem Teamchefwechsel in einer absoluten Abwärtsspirale befunden hat. Geht es natürlich auch um die operative Leistung und um die Konzernbindung. Ja.
Er jetzt bringt aber zu, auch viel Technisches auch mit. Er bringt auch sehr, sehr viel Technisches.
Da wäre ich ja jetzt drauf gekommen. Dass, ja, gut, das umfasst ja die operativen Leistungen. Genau. Ja, sag mal, seinen Einfluss innerhalb vom Team, den würde ich jetzt nicht als wahnsinnig groß bezeichnen. Du hast natürlich den Mutterkonzern von Red Bull über dir stehen mit Marc Mateschitz und Oliver Minzlaff. Und du hast auch noch einen Helmut Marko, der ja immer noch fleißig mit um die Welt fliegt und augenscheinlich, vor allem was das Thema Max Verstappen angeht, noch sehr viel mitzureden hat, beziehungsweise seine Meinungen mit einbringt, die auf jeden Fall auch Anklang finden innerhalb vom Team. Und deswegen, ja, der ist halt so ein bisschen, er ist sehr auf der technischen Seite unterwegs. Und man hört nicht so viel von dem, man sieht nicht so viel von dem. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Interview von Mackie gesehen habe. Also kannst du dich daran erinnern? Jetzt abgesehen mal von einer Formel-1-Pressekonferenz.
Also jetzt im deutschsprachigen Raum weniger, aber da wird es sicherlich die ein oder anderen Länder geben, bei irgendeinem Sky-Ableger, wo man ihn wahrscheinlich hört, oder spanischen Ableger, was vielleicht nicht so ganz zu uns so durchdringt. Aber in einer Sache, glaube ich, würde ich dir widersprechen, dass er innerhalb des Konzerns oder der Firma, dass sein Einfluss gering ist, ist natürlich auch der Plan gewesen, dass man auch die komplette Kehrtwende zu Horner geht, weil der hat ja wirklich alles an sich gerissen. Wohin das führte, das hat man ja gesehen und genau das wollte man ja jetzt eben künftig vermeiden, weil Horner, da hatte ja die Motorenabteilung, hatte ja Marketing, er wollte auch noch das Marketing von den Racing Bulls noch, er war Teamchef, also CEO mit dazu auch noch. In einer Sache aber, ich glaube, da hört man bei Red Bull schon genau auch auf ihn, er bringt ja auch eine Menge technisches Wissen mit.
Ja,
das hat dem Team ja in den letzten, genau. Ich glaube, dahingehend ist sein Einfluss schon größer, weil man, und das betont ja auch Helmut Marko immer wieder, gerade seine technische Expertise, hat dem Team ja in den zurückliegenden Monaten seit dem Horner-Rauswurf enorm viel genutzt auch. So, ich glaube, dahingehend ist sein Einfluss schon groß, dass man genau hinhört. In allen anderen Bereichen ist er gar nicht erforderlich, weil es ohnehin nicht mehr in seinen Bereich fällt. Es ist kein Horner, der noch in Motorenfragen, in Marketingfragen etc. pp. Da auch noch involviert war. Von dem her, in dem Bereich, wo er jetzt drin ist, das ist eben diese vor allem operative, technische Seite. Da ist sein Einfluss schon groß. Er hat bisher unter Beweis gestellt, dass es funktioniert hat, dass seine Ideen auch greifen. Und dass er sicherlich auch dahingehend die Macht hat, dass er sich die Leute zusammenpickt, die er für erforderlich hält. Sicherlich muss er sich das alles absegnen lassen. Er ist kein CEO wie Horner, der gesagt hat, hier, komm mal her.
Das ist ja genau das, was ich meine. Ja.
Aber trotzdem, klar, er kann es nicht alleine entscheiden, aber wenn er sagt, du, pass auf, ich würde das so und so machen oder ich hätte gern den und den, weil Punkt. Ich glaube, dann wird man den Weg schon auch mitgehen. Bisher hat das Red Bull gut getan, Abstand zu nehmen von dem, wie man es bei Horner einfach auch gemacht hat. Und die Frage ist nur, es sind ja einfach auch durch Horner, durch dieses ganze Chaos, viele Menschen ja auch gegangen. Viele Einflussreiche, die auch Red Bull geprägt haben, die heute jetzt bei anderen Teams sind, vor allem eben Adrian Newey, Jonathan Wheatley, die Rob Marshall, die wechseln, Dan Fellows, also da kannst du die Liste natürlich schon ein bisschen länger setzen. Ich glaube, das schwächt natürlich Red Bull, das ist ihm auch klar. Die Frage ist, inwieweit es zu kompensieren gilt. Klar ist wiederum auch, viele wollten nicht zu Red Bull, als Horner noch dort sein Unwesen trieb. Inwieweit jetzt mit Matthews wird das natürlich schon anders aussehen. Veränderung hat man ja auch da gemerkt, das hat ja Andrea Stella auch mal vor nicht allzu langer Zeit mal betont, dass das Verhältnis zwischen McLaren und Red Bull heute ein anderes geworden ist, seit Horner weg ist. Das war ja sehr verbittert und auch sehr so, quasi man grüßt sich nicht mal, also man spricht nur über das Allernötigste, wenn es sein muss. Und heute ist der Dialog, die Kommunikation schon auch eine andere. Also tut dem Team gut, tut der Firma gut. Die Frage ist jetzt nur, inwieweit Red Bull trotzdem gelitten hat. Klar, das war ja offensichtlich auch. Aber inwieweit man jetzt die Leute, die man hat ziehen lassen müssen, durch andere, ja, wieder ein bisschen aufrüsten kann. Das wird natürlich an ihm liegen, am gesamten Red Bull-Team. Aber klar ist, ich glaube, das kann man auch nicht abstreiten, seit dem Tod von Didi Matuschitz hat Red Bull sehr stark gelitten. Und gerade mit Oliver Minzlaff, der kein reiner Formel-1-Typ ist, ne, den siehst du eigentlich eher im Fußballbereich mit RB Leipzig.
Ja.
Da ist er eigentlich angesiedelt. Das heißt, ne, da hast du diese Vermischung aus mehreren Sportarten. Es wird sich zeigen, vor allem eben auch 2026, inwieweit Mac ist da mit seine technische Expertise mit einfließen lassen kann.
Ja, durchaus. Also ich glaube, jetzt gerade zur Zeit ist er ja der richtige Mann. Also ich wüsste nicht, wer es jetzt gerade besser lösen soll, besser machen soll innerhalb vom Team. Und ja, ich weiß, du warst am Anfang sehr, sehr skeptisch, als er zum Teamchef ernannt wurde. Ich erinnere mich daran. Und ich habe gesagt, das wird schon. Ja, er hat natürlich nicht die Bibel neu geschrieben am Ende vom Tag, aber ja, es ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Und ich meine, sie haben einen Max Verstappen, der wieder im Weltmeisterkampf ist. Also noch mehr rausholen kannst du nicht, aber dass natürlich er jetzt da nicht die ganze 2025er Saison retten konnte, war ja logisch. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann ins nächste Jahr mit rüberzieht.
Das größte Problem, sehen kann,
was kommt, ja.
Das größte Problem, das hat Helmut Marko auch, denkt an das letzte Qualifying in Brasilien.
Mit dem Arbeitsfenster.
Ja, das ist das größte, das allergrößte Thema bei Red Bull. Das hat offensichtlich zu diesem fatalen Samstag geführt, den Max Verstappen dann glücklicherweise, nachdem man ja alles wieder rückgebaut hat, rausfahren können, aber trotzdem sind Punkte halt im WM-Kampf verloren gegangen. Also war schon auch ein kleiner Dämpfer. Und das ist, glaube ich, also was gemessen an 2025 betrifft, das ist die aktuell größte Baustelle. Dass wenn ein Teil nicht funktioniert, wie es Helmut Marko beschrieben hat, dann einfach nichts mehr zusammengeht und dann sowas bei rumkommt. Und das ist das, denken wir an die Worte von Max Verstappen, der nach diesen zwei Siegen in Folge, die er da eingefahren hat, auch gesagt hat, mit Blick auf die WM-Chancen, es muss jetzt alles bis zum Saisonende perfekt zusammenpassen. Und gerade das war in Brasilien an einem Samstag nicht der Fall.
Nicht der Fall, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, hast du noch was zur Causa Mackies hinzuzufügen? Oder wollen wir weitergehen, einmal runter in die Tabelle?
Gehen wir mal zu Fred Vasseur.
Jo, du bist dran.
Ich bin dran. Ja, Fred Vasseur, was soll man über den guten Mann sagen? Er ist Teamchef von Ferrari. Das kann man festhalten. Er kam von Alfa Romeo, quasi sauber ist er berufen worden. Wir hatten ihn damals 2023 auch beim Interview. Ich finde, er ist er hat natürlich, wenn man erstmal die formelle Rolle bezeichnen will, er natürlich keine Anteile. Etwas, was es im Hause Ferrari wohl auch nie geben wird. Außer es brechen mal wirklich John Elkann weg und Benedetto Vigna. Also, dass man wirklich bereit ist, ganze Strukturen zu verändern, was wahrscheinlich bitter nötig wäre. Aber zumindest mal in dieser Position ist er nicht. Man merkt angesichts der jetzigen Situation auch, wie groß der Druck ist. Wir hatten diese Situation schon mal in diesem Jahr, Kanada. Eigentlich ist Fred Vasseur einer, der recht wenig emotional reagiert. Das hatten wir aber in diesem Jahr schon, als es ja diese Gerüchte vor allem aus Italien gab, wonach ja, sein Rauschmisser schon im Raum stand. Da hat er ja mal ordentlich ausgeholt. Dann gab es die Vertragsverlängerung, quasi so dieser Vertrauensbeweis für ihn. Im meisten Falle ist er eigentlich so der ruhige Typ, der ja, sicherlich in den Interviews erlebt man ihn auch mal ein bisschen spaßig, ein bisschen humorvoll, aber eher selten so. Aber ich glaube, wenn man auch mal wieder von seiner Rolle ausgeht, er ist gefangen in diesem Ferrari-Karussell. seine Möglichkeiten sind begrenzt, auf den Tisch hauen ist begrenzt. Inwieweit Fred Vasseur überhaupt zufrieden ist mit der Entscheidung, dass ein Lewis Hamilton für das Team fährt, das würde mich auch mal brennend interessieren, weil offensichtlich war es ja die Aktion von John Elkann, der sich ja mit Lewis Hamilton einst traf, um diesen Deal einzufädeln. Und bisher hat sich das Ganze ja als nicht berauschend herausgestellt. Ich muss sagen, ich finde ihn in der Rolle als Teamchef schwach. Das liegt natürlich auch zum gewissen Teil an seiner Person, weil es Ferrari ist für ihn das erste Team, das erste Spitzenteam. Ne, ja. Wenn man auch überlegt, wo er herkommt oder wo er herkam.
Formel 2 hauptsächlich, ja.
Ja, und wir hatten dann Alfa Romeo, das heißt, du holst dann ein, ne, von einem Mittelfeldteam in die oberste Riege der Top-Teams ja. rein. Ihm fehlt die Erfahrung, vor allem auch das Händchen mit Spitzenfahrern wie Charles Leclerc und jetzt Lewis Hamilton richtig umzugehen. Vielleicht täten da mal Ferrari-Rules mal was Gutes oder so, dass da mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Aber gemessen daran einfach auch an diesen, er hängt in diesen Ferrari-Strukturen drin, wie schon so jeder andere Teamchef, der nach kurzer Zeit in Anführungsstrichen gescheitert ist und dann gehen musste. Und ich bin mir relativ sicher, wenn man sich jetzt mal die aktuellen Zahlen dazu anschaut, Plätze 6 und 7 in der Fahrer-WM, der ja, rapide Absturz in der Konstrukteurs-WM, die Differenz zu Mercedes, die auf 2 liegen,
sehr groß.
Über 30 Punkte, klar, mathematisch alles noch einholbar, so ist es nicht, und hinter Ferrari nur hinter Red Bull nur 4 Punkte, aber trotzdem, wenn jetzt die Saison heute zu Ende wäre und Ferrari bleibt auf Rang 4 und 6 und 7, jetzt denkt an die, dass vor allem auch ein John Elkann sich so einmischt in den Bereich, wo eigentlich das schon eigentlich der Bereich von Fred Vasseur ist. Das heißt, ja. Er pfuscht ihm da so ein bisschen in die Arbeit rein, wo man deutlich merkt eben, ne, und du hörst von Fred Vasseur eigentlich in dieser Causa nichts.
Gar nichts.
Nichts.
Ja, der still.
Ja, der keiner, der sagt, jetzt pass mal auf, jetzt hau ich mal auf den Tisch und sag, Freunde, jetzt ist mal Schluss hier. So, ne? Also der wirklich mal laut wird, warte drauf, Las Vegas Wochenende. Natürlich, wir werden ihm Journalisten Fragen stellen, ob jetzt auf der PK, wenn er da dabei sein sollte. Er wird das wieder in einem sehr sachlichen, sehr ruhigen Ton sagen, wenig emotional, um die Wogen zu glätten, um das nicht quasi ein bisschen wieder emotionaler werden zu lassen. Für mich die völlig falsche, das wird dann die völlig falsche Herangehensweise sein, aber da merkst du schon mal, wie er so tickt bei Ferrari. Aber was ich sagen will ist, wäre heute die Saison zu Ende mit diesen Ergebnissen in Fahrer- und Konstrukteurs-WM, ist er der Nächste, diese Gerüchte gibt es jetzt auch schon, trotz Vertragsverlängerung, jetzt erst recht, ist er der Nächste, der weg sein wird.
Jo, also ich meine, die Gerüchte, dass er rausfliegt, die halten sich ja hartnäckig. Dann hast du mal 2 Rennwochenenden Ruhe und dann kocht es praktisch wieder von vorne auf. Aber ja, man weiß, wie Ferrari in den letzten Jahren gehandelt hat und wie Dinge entschieden wurden. Und wenn man weiterhin nach diesem Muster geht und jetzt wirklich über Platz 4 nichts mehr hinausgeht auf einmal, ja, natürlich ist er dann weg. Weil, also jetzt mal ganz, ne, Ironie an, welcher gute Geschäftsführer würde denn die Schuld bei sich selber suchen? Ironie aus. Ja, deswegen, da brodelt es intern. Das ist, das kann man jetzt noch so diplomatisch überspielen, wie man das möchte. Aber der Haussegen hängt gewaltig schief. Und oder in Ferrari-Floskel, das Pferd hat das Logo verlassen. Ja, da werden Köpfe rollen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es der Kopf von John Elkann sein wird, die sehe ich gering, die Chance, dass das der Fall sein wird, deswegen, ja, dann wirfst du halt einen Fred Vasseur raus, okay, er hat sich hingekriegt, das war dann 3 Saisons, die er gemacht hat bei Ferrari, ja, dann setzt halt den nächsten rein, dann geht's wieder schief.
Ich sag ja, das sind die Strukturen von Ferrari, solange nicht an den Strukturen gearbeitet wird, scheitert jeder.
Altmodisch, ja.
Ja, aber der andere Punkt ist, selbst wenn man jetzt annimmt, wobei ich nicht mal unbedingt glaube, dass man ihn gerade jetzt im Hinblick auf das neue Reglement, was kommt, da rauskicken wird. Aber jetzt kommt Alternative B. Die Verträge von Leclerc und von Hamilton laufen nächstes Jahr aus. Zwar haben alle noch eine Option für Bei Hamilton ist es für ein weiteres Jahr, für 2027 und auch Leclerc da, glaube ich, bis zu 2029. Aber er hat die Option, die Klausel zu gehen. So, es gibt ja schon viele Experten, Ralf Schumacher, der ja auch sagt, er rät ihm ja quasi schon zum Wechsel, Manager vorschicken und mal fragen, was soll das? Diese Diskussion wird es natürlich auch schon geben, dass es zwischen den beiden Fahrern nicht funktioniert, zumindest auch wenn man nach außen hin immer heuchelt, ja, alles super, nee, da ist nichts super. Aber worauf ich hinaus will, ist, beide Fahrer können nach 2026 Ferrari verlassen. Und sie werden es tun, wenn es nicht funktioniert. Hamilton, der seine Karriere beenden wird, weil erstens, wo soll er noch hin? Zweitens, welches Team will ihn noch? Und der andere Punkt ist, Charles Leclerc fährt seit 2019 jetzt für Ferrari. Der wird bald 30, Charles Leclerc. Der wird natürlich auch...
Der hat noch 2 Jahre, mach ruhig.
Ja, aber er wird irgendwann auch mal überlegen, so, ne, wie sieht meine weitere Zukunft aus? Jetzt bin ich dann, wenn man jetzt mal 26 oder uns ins Jahr 26 begeben, Mensch, ich fahre seit 7 oder 8 Jahren dann Ferrari. Ne, und außer ein paar mickrige Siege ist sonst nichts Nennbares bei rumgekommen. Von Konkurrenzfähigkeit meilenweit von entfernt, immer wieder nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Er wird auch nicht jünger. So, das heißt, der wird dann auch weg sein. Und dann verlierst du 2 Fahrer. Also, dann wird es definitiv der Kopf sein von Fred Vasseur. In der Konstellation könnte ich mir aber auch vorstellen, dass man ganz oben bei Ferrari dann aber auch sagt, so Freunde, jetzt schmeißen wir den Elkin aber auch mit raus. Weil er, John Elkin war es nämlich, der Lewis Hamilton zu Ferrari geholt hat. Das heißt, da fliegen die Köpfe dann in Sachen Teamchef und Ferrari-Präsident. Weil hin und wieder sieht man ja mal die ein oder anderen Ferrari-Urgesteine, die auch nicht mehr so ganz die Jungen sind. Und denen wird es irgendwann mal zu bunt, weil die wollen dieses Pferd irgendwann mal wieder springen sehen. Und zwar über die Hürde des WM-Titels. Und wenn das nicht klappt, und das klappt schon seit, wenn wir mal ins Jahr 2027
fast gehen,
dann sind es 20 Jahre. Für ein Top-Team. Und ne, dieses, jeder will mal irgendwann für Ferrari fahren, nee, willst du nicht.
Ist vorbei.
Also für einen Fahrer wie Oli Bärmann wäre das natürlich ein massives Upgrade, zumal er wird ja auch als Nachfolger gehandelt. Aber jeder andere...
Mit dem Haas geht es ja auch, ne? Also.
Ich habe schon mal gesagt, lass jetzt tauschen, steckt Oli Bärmann in den Ferrari und Lewis Hamilton in den Haas rein. Perfekte Konstellation. Fände ich lustig, muss ich sagen. Nein, aber... Passiert natürlich nicht, aber da muss jetzt wirklich mal was passieren, weil dieses, jetzt hofft man auf den, jetzt hoffen alle auf das neue Reglement. Aber wenn das wieder scheitern sollte, auf was willst du dann hoffen? Auf 27, auf 28, aufs nächste Reglement, wenn es dann 2031 kommt, auf was willst du eigentlich dann noch hoffen?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist, ich sag mal, ich sehe schwarz. Ich sehe aktuell keinen Weg, wie die das besser hinbekommen, weil einfach jeder so auf seine Position versessen ist. Das Einzige, wo ich dir widerspreche, ist, ich weiß, ich bin nicht zu 100% überzeugt, dass Leclerc ernsthaft abhaut. Weil, er sollte es dringend tun, keine Frage, er sollte es tun, aber... Irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass er sich so unfassbar verbissen hat. Also, ich habe vor 3 Jahren schon gedacht, okay, der hat die Schnauze voll, der haut bald ab. Jetzt sind 3 Jahre vergangen und der fährt immer noch in dem Laden. Also.
Ja, aber es sind eben 3 Jahre dann dazu gekommen und das kann dann natürlich auch mal was verändern in dir so. Und wenn du merkst, das ist nächstes Jahr neues Reglement und dann die Ausstiegsklausel. Ja. Das heißt, du guckst dir das ich Ganze mal nicht, an, die ersten... Das erste halbe Jahr und Gespräche gibt es im Hintergrund schon. Ne, wurde ja schon mit McLaren in Verbindung gebracht, mit Aston Martin. Natürlich guckt man jetzt bei Nicolas Todt, sein Manager, und auch er selber wird natürlich schön die Konkurrenz beäugen. Wo läuft es nächstes Jahr besonders gut? Und dann werden Gespräche geführt werden, je nachdem, wie es bei anderen Teams, ne, Alonso, der dann vielleicht nach 2026 aufhört und. Ne, also da gibt es neue Möglichkeiten. Und Ich glaube, gerade weil er nicht jünger wird, er geht auf die 30 zu, gut, ich gehe auf die 40 zu mittlerweile, aber du kommst ja irgendwann in ein Alter, wo du auch dich wirklich fragst, okay, wohin möchte ich? Was möchte ich eigentlich noch erreichen? Und in der Formel 1 bist du einfach dann mit 30, da gehörst du dann nicht mehr zu den Rookies, schon lange nicht mehr, da bist du alt, da bist du dann irgendwann, ne, im Herbst deiner Karriere. Klar kann man jetzt, gibt's wieder Leute, die sagen, ja, guck dir einen Fernando Alonso an oder einen Nico Hülkenberg. Ja, aber der will ja vielleicht noch mehr als einen WM-Titel, einen Charles Leclerc, wenn er das passende Paket dazu auch hat. Und wenn mich einfach merkt, nach 8 Jahren, okay, könnte man sagen, eine Ferrari ist es dann vielleicht doch nicht.
Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ja. Ich weiß nicht, hast du noch was zu Ferrari hinzuzufügen? Sonst, wir müssen mal wirklich hier auf die Tube drücken jetzt, Timo. Ey, wir sind schon fast eine Stunde dran und noch nicht mal bei der Hälfte.
Wir machen jetzt also in 2 Sätzen mal Williams und auch Racing. Da gibt es ja nicht viel zu sagen. Leg mal los.
Ja, das stimmt. Ja, also Platz 5 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, das hört sich schon fast ein bisschen falsch an, ist Williams. Ja, man mag es kaum glauben. Ja, Teamchef James Vowles, der ist jetzt seit, das ist seine zweite Saison, richtig?
Das müsste seine zweite, na, warte mal, zweite, doch, 23, ja,
ne?
Ja, weil davor war Jos Capito. Ja. Genau, nach 23 ist Jos Capito ausgeschieden, ja, und genau. James Vowles ist von Mercedes zu Williams.
Zu Williams gewechselt, genau. Nochmal, James Vowles ist ein sehr strategischer Teamchef, ein sehr diplomatischer Teamchef in meinen Augen auch, aber ein super angenehmer Kerl. Also der ist auch kein Mensch, der großen Emotionen, würde ich sagen. Er ist schon präsent in den Medien und egal, ob es gut oder schlecht läuft, der stellt sich vor die Kamera und der analysiert das haargenau und spricht alles an und der nimmt da auch kein Blatt vor den Mund, aber immer auf eine sehr diplomatische Weise. Und ich glaube, das ist auch genau der Weg, wie er sein Team führt. Ich glaube, wenn es drauf ankommt, kann er schon mit der Faust auf den Tisch hauen, aber ich glaube, er findet immer erstmal eine andere Lösung, Dinge handzuhaben. Und ja, er bringt halt eben auch diesen sehr strategischen Background mit. Der war ja Stratege bei Mercedes vorher, Chefstratege sogar, ne? Ja, also ich finde, der macht das super und ich hoffe, der macht das auch noch ein paar Jahre bei Williams, weil die bewegen sich auf jeden Fall in die richtige Richtung, wenn auch nicht auf einem konstanten Level. Du hast immer mal wieder ein paar Rennen drin, die überhaupt nicht gut laufen, aber du hast halt auch einige Rennen dabei, die sehr gut laufen. Und ja, ich sag mal, wenn sie sich weiterhin so entwickeln, dann könnte das für 2026 ja gar nicht so schlecht aussehen, vor allem mit der Mercedes-Antriebseinheit hinten dran. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Naja gut, die haben jetzt erstmal ihren Namen und ihr Logo geändert. Heißt ja nicht mehr Williams Racing, sondern Williams F1 Team, auch mit dem neuen Logo, was man ja herausgegeben hat, um so ein bisschen eine neue Ära quasi einzuläuten. Ich glaube, James Vowles, auch wenn ich ihn jetzt persönlich nicht zu den sympathischsten Teamchefs zähle.
Findest du nicht?
Nee, ich muss sagen, er hat mir so eine gewisse Kälte, also so eine gewisse Unnahbarkeit.
Okay.
Also da finde ich andere dann doch nahbarer. Aber im Endeffekt von dem, wie er das Business leitet, die Zahlen geben ihm recht, Platz 5. Wenn man mal in die Vergangenheit schaut, wo Williams war, man war schon mal weit, weit hinten, Platz 9, Platz 10. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube sogar 2023, als Jos Capito ausgeschieden ist, müsste es sogar Platz 10 gewesen sein, der letzte Platz.
Platz 10 und ich habe letztes Jahr Platz 9.
Also von dem her, es gibt ihm recht. Natürlich muss man auch immer wieder ein bisschen abwägen. Es ist ja nicht nur die eigene Stärke, sondern auch die Schwäche der anderen. Also das muss man schon auch in eine gewisse Waagschale bringen. Aber seine Entscheidungen geben ihm teilweise recht. Er hat mit Carlos Sainz natürlich einen Pfund an Land gezogen, ne, von Ferrari, auch wenn es der Sicht von Sainz natürlich ein Downgrade ist, ein großes Downgrade. Auch ein Alex Albon, der zuletzt schwächelte, muss man sagen, auch nicht mehr ganz so konstante Leistungen bringt. Carlos Sainz, ja gut, tut sich mit dem Auto schwer, auch vielleicht mit der Rolle schwer. Aber gemessen daran mit P5, gut, Sainz, da war auf dem Podium, hat sie es ja schon geschafft, sehr zu missfallen von Alex Albon wohlgemerkt, der das Ganze sich anschauen musste. Ich habe nicht viel groß über ihn zu sagen. Ich sag mal nur so, sicher war es für ihn eine Umgewöhnung, in eine Führungsrolle zu gehen. Weil selbst als Chefstratege klar, bist du auch in einer gewissen Führungsposition, aber dann aufzusteigen zum Teamchef ist nochmal eine andere Rolle, die auch eine gewisse Eingewöhnung bedarf und vor allem eben auch nach dem Ausscheiden von Jos Capito, der ja freiwillig ging, 8 Punkte im Jahr 2022 lese ich gerade um Platz 10, also 8 Punkte war es 2022 da. Das heißt, 23 war dann schon James Vowles Teamchef, dann ist es seine dritte Saison sogar schon. Ja, stimmt, genau, Anfang 23 kam auch Jos Capito zu uns, der war auch mal für eine gewisse Zeit Formel 1 Experte bei uns, war auch toll. Und klar, erstmal den Laden so zu formen, wie er es braucht, also James Vowles, ich denke, an dem Punkt ist er. Die Unterstützung vom Eigentümer, von den Investoren, die hat er. Die Ziele hat er klar benannt. Er will das Team wieder zu einem Top-Team umformen. Mit Mercedes, da magst du recht haben, könnte nächstes Jahr dann vielleicht wirklich was gehen in der Kombination. Ja, ansonsten bleibe ich gespannt, inwieweit diese jetzige Fahrerpaarung zumindest mal mit Carlos Sainz bestehen bleibt. Weil wir hatten das Thema schon öfters, wenn sich für Carlos Sainz eine andere Option bietet, was wieder ein Upgrade bedeutet, dann ist der weg.
Sicherlich, aber wie gesagt, müssen wir jetzt mal nächstes Jahr abwarten, was da passiert. Karten werden ja auf gut Deutsch gesagt nochmal gemischt. Klar, Alpine wird jetzt unwahrscheinlich um die Weltmeisterschaft fahren, aber ja, mal gucken, was kommt.
Und, Williams, nicht Alpine. Du hast, glaube ich, gerade Alpine gesagt, ne?
Nee, das war jetzt eine sehr krasse Hyperbel, dass Alpine nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft fährt. Das war schon richtig so. Weil ich gesagt habe, die Karten werden neu gemischt, verstehst du?
Okay. So, dann lass uns jetzt mal über Alain Permain sprechen, wobei man da über den guten Mann nicht allzu viel sagen kann.
So viel.
Er hat schon,
weiß man noch nicht so viel.
Er hat schon ein paar Teams durch, muss man sagen. Also er gehört schon einer zu den erfahrensten. Als er dann in die Rolle des Teamchefs bei Racing Bulls quasi aufgestiegen ist, da war er noch gar nicht so lange wieder zurück. Ich glaube, er war zuvor bei Renault/Alpine. Da ist er vor die Tür gesetzt worden, in der ganzen Causa um Ottmar Schaffner auch. Also da hat man bei Renault ja mal ordentlich ausgemistet. Bei Alain Permain bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob der damals auch in diesen Crash-State-Skandal mit involviert war. Ob der damals, glaube ich, war der auch, vielleicht kann Daniel das mal recherchieren, ob der 2008 um die Zeit auch bei Renault war. Ich meine, ohne dass ich es ihm jetzt unterstellen will, wäre er auch damals Teil des Teams gewesen und auch zu den kritisch Beäugten, wie Flavio Briatore unter anderem. Ja, ich sag mal, du siehst ihn am Kommandostand jetzt bei den Racing Bulls, hörst ihn mal ganz selten. Eigentlich eine unscheinbare Type, muss man sagen. Also auch für ihn, ähnlich wie bei Loro Mekies, der dann auch aufgeschieden ist, der ja FIA und Ferrari und jetzt auf einmal dann aufgeschieden ist, gleich zum Teamchef, wie wir es bei James Vowles hatten, bei vielen anderen auch er, auch für ihn eine veränderte Position, eine veränderte Rolle. Aber ansonsten muss ich sagen, ich glaube, das, was man bei den Racing Bulls aktuell sieht, ist ja weniger das, was auf seine Entscheidungen fußen, sondern das, was eben zuvor über Loro Mekies schon alles kam und auch inwieweit vielleicht auch Horner, der war ja auch mit involviert. Deswegen, er verwaltet das, glaube ich, kann man so gut sagen, ohne jetzt große eigene Entscheidungen. Von Entscheidungsbefugnissen, glaube ich, brauchen wir ohnehin nicht sprechen. Aber ansonsten ist es eine unscheinbare Type.
Ja. Also ich weiß eigentlich gar nichts über den, soll man so sagen. Also ich habe mich gestern mal ein bisschen da reingelesen. So, ich wusste, dass er der Teamchef von den Racing Bulls ist, aber das war es halt auch eigentlich.
Aber, ja. das mit Renault hast du schon gewusst, oder? Dass er da bei Renault war und dass er rausgeflogen ist.
Ja, das schon, aber in der Rolle von Racing Bulls kann ich...
Daniel war kreativ, nicht so viel. 1997 bis 2001 Renningenieur, schätze mal auch bei Renault. Und 2007 bis 2011 war er Chefingenieur. Also war er in dieser Causa damals in dem Zeitraum, wo es passiert ist.
Zumindest im Team.
Ich will nicht sagen, dass er damit involviert war in den Crashgate-Skandal, aber er war in der Zeit, als das passierte und auch das Team damals harte Konsequenzen zu spüren bekam, Teil des Teams von Renault.
Ja, okay, gut, dann haben wir das geklärt. Ja, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so viel hinzuzufügen. Er ist halt da.
Er ist einfach
Er
da.
ist
So.
da. Er ist einfach da.
Dann
Und wer auch
sprechen.
einfach ein
Bist du
bisschen
dran oder
nur
bin ich
da
dran? Ich weiß es
ist.
gar nicht mehr. Bist du dran oder ich?
Ich bin dran. Ich
Ah.
bin dran.
Oh, wie sie das
Ja.
sagt. Ich bin dran. Okay, ich sage nichts.
Du kannst ruhig was sagen, wenn du willst. Ich bremse dich da nicht. Ja, ich hatte nur gerade so die schöne Überleitung. Jetzt ist sie weg. Schade. Ja. Platz 7, Andy Cowell, Aston Martin. Ist ja auch ein relativ frischer Zugang im Aston Martin-Team. Beziehungsweise Aston Martin Aramco F1-Team, wenn man es genau will. Er ist Teamchef und CEO. Das heißt allerdings nicht, dass er alles entscheiden kann. Also er ist da, hat er nicht so den Freiraum wie ein Toto Wolff. Das ist halt nicht der Fall. Oder andere Teamchefs in der CEO-Rolle. Er ist halt auch viel in der technischen Sparte unterwegs, aber das ist halt auch sein Background. Der kam ja auch von Mercedes. Und ja, ist hauptsächlich ins 2026er Projekt auch involviert, wenn ich das so richtig verstehe von den Aussagen, die von Aston Martin getroffen wurden. Aber er wird halt auch in seiner Entscheidungsgewalt, vor allem was die Fahrerpaarung angeht, stark von Lawrence Stroll beeinflusst. Entschuldigung. Es ist ja der Papa von Lance Stroll. Überraschung, ne? Der Nachname hat es ja schon ein bisschen verraten.
Mein Lieblingsfahrer.
Dein Lieblingsfahrer, genau. Und ja, der ist halt auch der Geldgeber vom Team und hat natürlich damit eine hohe Entscheidungsgewalt und steht deutlich über einem Andy Cowell. Und wenn der Lawrence irgendwas will, dann wird das auch so gemacht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber ja, Lawrence Stroll ist kein Techniker. Und dafür ist es dann ganz gut, jemanden mit technischem Background natürlich noch an der Strecke stehen zu haben. Aber ja, ich weiß jetzt auch leider selber nicht so wirklich, wie die beiden nebeneinander funktionieren. Also wie die zusammenarbeiten. Das ist ein bisschen intransparent in meinen Augen.
Wir bröseln das mal so
Ja,
ein bisschen, wir bröseln das mal so ein bisschen auf. Vor Andy Cowell war
Können
es
wir
ja
machen.
Martin Whitmarsh, der Geschäftsführer war von Aston Martin.
Genau.
Der musste
Und
aber gehen, weil das Verhältnis zwischen Martin Whitmarsh und Adrian Newey, oh, da gab es mal viel in der Vergangenheit, so mit McLaren-Zeiten. Die haben da eine schöne Vergangenheit miteinander. Der musste dann gehen. In der neuen Kombination wurde dann Andy Cowell verpflichtet.
genau.
Zunächst nur als Geschäftsführer, weil parallel dazu war ja Mike Clark
Mike Clark.
Teamchef. Aber der musste ja dann, der wurde quasi zurückgestuft, so in diese, wer kann da mal diese offizielle Bezeichnung von ihm mal raussuchen, hat eine ganz quasi ja für den
Ja.
Kommandostand, für den Streckenbereich, ja, eine ganz tolle Formulierung. Ich hatte das noch im Gefühl, weil, also dass Mike Clark zurückgestuft wird, weil ich nämlich im November, nee, im Dezember letzten Jahres, ja, sollte ein Interview stattfinden mit Mike Clark und es wurde eine Dreiviertelstunde vorher abgesagt, ohne mir zu verraten, um was es sich handelt. Und ich wollte Mike Clark schon, weil letztes Jahr lief ja für Aston Martin auch so gar nicht. Und ich wollte nämlich schon fragen, so im Hinblick auf die Entwicklung bei Steiner, damals bei Haas, der ja dann auch nach dem Jahreswechsel weg war, ob er denn Chief Trackside Officer, genau das ist ja der offizielle
Chief
Titel,
Tracer, CTO.
CTO, ja, genau. Und ich wollte ihn fragen, ob er denn 2025 auch noch Teamchef ist, weil ich das Gefühl hatte, er könnte es möglicherweise nicht mehr sein. Und ja, Anfang diesen Jahres kam dann die Meldung, nicht mehr Teamchef, sondern jetzt in diese zurückgestufte Rolle, wo er dann auch keine Interviews mehr geben darf, großartig. Und diese Doppelfunktion jetzt kommt für Andy Cowell. Seitdem ist er ja wie
Genau.
bei, ne, also rein von der Bezeichnung her, wie ein Toto Wolff zum Beispiel, ne, CEO und eben auch Teamchef. Aber du hast recht. Zu melden hat der Mann ein nichts. Das ist ähnlich wie die Konstellation Andreas Deller bei McLaren. Er ist formal Teamchef, aber was zu melden oder eigene Entscheidungen zu treffen, das wird nicht stattfinden, weil alles läuft natürlich über den Herrn Papa Stroll. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn der Sohnemann, der gute Lancy, zum Papa rennt, Dad, und sagt, schmeiß mal den Andy Cowell raus. Aus welchen Gründen auch immer, der wird es wahrscheinlich tun. Also da würden die Positionen, ne,
Ja.
kommen und gehen. Deswegen glaube ich, kann man bei Andy Cowell da den technischen Background, das ist dem Team hilfreich, wobei die größte Expertise fällt eher auf Adrian Newey,
obviously, ja.
Ja, und aber im Endeffekt ist es auch eine Art Schachfigur, kann man sagen. Also mit mehr technischer Expertise, aber trotzdem ist es halt, ja, also wenn 2024 besser gelaufen wäre, dann wäre er nur CEO, aber ihn hat man auch eben nur geholt, weil klar war, ein Adrian Newey kommt nicht zu Aston Martin, solange ein Martin Whitmer dort Geschäftsführer ist. Und demzufolge wurde er dann ja dann auch vor die Tür gesetzt und er war weg.
Ja. Weitere Kommentare?
Nö.
Nö, alles klar. Dann darfst du mit Ayao Komatsu weitermachen.
Ja, Ayao Komatsu, auch er eine Person, die quasi in eine neue Rolle schlüpfen durfte. Schon seit längerer Zeit, schon bei Haas, vielleicht kann Daniel da auch mal recherchieren, in welcher genauen Rolle Ayao Komatsu vor seiner Teamchef-Funktion da war. Jedenfalls auch er, wie wir es jetzt schon hatten, in James Vowles, der von Mercedes kam als Chefstratege, dann aufgestiegen ist, bei vielen anderen auch. So ging es eben Ayao Komatsu auch. Nachdem der Vertrag mit Günther Steiner nicht mehr verlängert wurde, ist er dann zum neuen Teamchef berufen worden, wo man auch sich durchaus fragen muss, ob das so klug ist, weil ein Komatsu war natürlich auch in jenen Jahren Teil des Teams, vor allem eben auch in dem letzten Steiner-Jahr, das auf Platz 10 in der Konstrukteurs-WM geendet hatte, seit 2016 Head of Trackside Operations. So, und dann eben...
Noch so ein CTO.
Und dann aufgestiegen zum Teamchef. Ich für meine Begriffe muss ehrlicherweise sagen, ich finde ihn sympathisch, er hat eine sympathische Art an sich, wenn man jetzt mal rein von dem, was man so, wie man ihn wirken sieht, wie man ihn sprechen sieht und so, aber auch da muss man sagen, natürlich stark begrenzt, auch da hast du einen Jean Haas, der von oben schön die Hand drauf hält und nichts über ihn geht in jederlei Hinsicht. Ich glaube, wenn es von Jean Haas auch einen Sohnemann gäbe, der würde es wie bei Lance Stroll wahrscheinlich auch in dem Team sitzen, auf lebenslänglichen Vertrag bekommen, ne, weil es ja sein Team ist. Ich für meine Begriffe finde aber Ayao Komatsu eigentlich komplett fehlbesetzt bei Haas. Wenn man mich jetzt fragen würde...
Das ist eine harte Aussage.
Ja, weil... Nochmal. Es ist nicht alles schlecht gelaufen unter Günther Steiner. Und das sage ich nicht, weil er Teil von Cham One ist, sondern er war mitverantwortlich auch für die Jahre, wo es bei Haas schlecht lief. Und dann jemanden in eine Position hochzuhieven und zu glauben, okay, wenn ich... Ne, wie im Fußball... Schmeißt du den Trainer raus, denken alle, schlagartig ändert sich alles. Wenn man mal guckt, wo Haas derzeit auch steht, P8 müsste es, glaube ich, aktuell gerade sein. Naja, also Günther Steiner hat das Team schon auf P5 geführt. Und davon ist Haas nun auch meilenweit von entfernt. Und könnte es in diesem Jahr auch nicht mehr wirklich schaffen. Natürlich... muss man auch immer wieder die Jahre vergleichen. Du hast jetzt andere Fahrer natürlich, du hast jetzt Olli Berman. Esteban Ocon finde ich auch eine fragwürdige Entscheidung, zumal er nicht gerade zu den größten Teamplayern im gesamten Fahrerfeld zählt und ein Olli Berman ihm auch schon den Rang abgefahren hat. Das ist auch offensichtlich. Zumindest mal, was das Strafpunktekonto betrifft, ist Esteban Ocon im positiven Sinne vorne, weil er hat kaum welche. Olli Berman hat jetzt 10. Ich finde es aber fragwürdig. Also von der rein menschlichen Ebene sympathisch, von der rein fachlichen Ebene sehe ich jetzt mit Blick auf die diesjährige Entwicklung, muss ich sagen, keinerlei Mehrwert. Und ja, okay, es ist nicht Platz 10, aber gut, musst du schlechter sein als Alpine, weniger als 22 Punkte. Also von dem her, so viel anders macht der Komatsu, der unter Steiner auch schon fungiert hatte, nun auch nicht. Also frage ich mich, woher kommt zu dieser Qualifikation?
Ja, ich habe jetzt haben meine Zahnräder im Gehirn kurz verarbeitet. Ja, es war überraschend damals dieser Wechsel. Also ich habe es irgendwie nie so ganz erwartet. Auf einmal war es so. Es war ja auch ziemlich direkt nach Neujahr. Das war ja sehr, sehr früh im Jahr.
Und ich hatte Günther Steiner noch 14 Tage vorher, hatte ich noch im Interview. Und da hat nichts darauf hingedeutet. Gar nichts. Wir haben über das Jahr gesprochen.
Ja, das war...
Nichts hat darauf hingedeutet. Auf einmal, puff, weg.
Ja, ja, das ging. Das war von jetzt auf gleich. Es war ein Schock. Was heißt ein Schock? Aber es war überraschend. Ja, ich weiß aber ehrlich gesagt... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Entscheidung war, ihn da reinzusetzen. Ich wüsste aber auch nicht, wen man hätte sonst zu dem Zeitpunkt da hinsetzen sollen. Mal abgesehen davon. Und am Ende vom Tag, ja, es ist halt jetzt so. Also Haas war noch nie ein Top-Team. Haas wird auch in den nächsten Jahren kein Top-Team. Na, ich würde Haas jetzt also auch in der Vergangenheit jetzt nicht wirklich als Top-Team bezeichnen. Ja, die hatten mal eine gute Saison, okay, aber...
Das waren locker 2 oder 3 Saisons, 5 und 6 hatten
wir schon. Ja, waren es doch so viele.
Ja. Natürlich waren auch Jahre dabei, die nicht gut gelaufen sind mit P9,
P10. Ja, aber es hatte ja jedes Team, ja.
Aber es nochmal, ich will einfach nur sagen, ja. Es lief nicht alles schlecht unter Steiner. Also, und nur zu glauben,
ich... Das hab ich ja nicht behauptet.
Nee, aber das behaupten halt viele andere, ne, weil wenn du heute guckst, die anhaltende MIG-Diskussion, ne, das wird ja, das klebt ja an Steiner wie Uhu. Und zu glauben, dass es unter Ayano Komatsu besser gelaufen wäre, weil sie sagen so, oh, jetzt ist Steiner weg und auf einmal läuft's bei Haas. Natürlich, klar, hast du Sensationsergebnisse wie P4 von Olli Bärmen. Ich gönn's ihm wirklich. Und es wird eines der Sprungbretter. Ja, aber wir müssen realistisch sein. Das wird nicht die Regel sein, dass ein Bärmin auf P4 oder für mich ist auch ein Ocon auf P4. Wenn sie schaffen es oft, in die Punkte zu fahren, was für das Team wichtig ist, aber trotzdem sind sie auf P8 in der Konstrukteurs-WM. Das ist Fakt nun mal. Und das ist nicht so weit entfernt von den schlechten Saisons eines Günther Steiners. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Deswegen, so viel anders macht es der Komatsu nun mal auch nicht.
Ja.
So, sprechen wir jetzt mal über Jonathan Wheatley, Frau Reinhardt.
Ja, Jonathan Wheatley, Teamchef von Sauber/Audi. Die befinden sich ja jetzt bald im vollen Übergang. Aber ja, aktuell ist er theoretisch gesehen noch der offizielle Teamchef von Stake F1 Team Kick Sauber. Entschuldigung, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, das einmal zu sagen. Ja, der ist so ein bisschen in der Doppelspitze unterwegs, wenn man es so beschreiben möchte. Der ist ja hauptsächlich für den Wandel jetzt von Sauber zu Audi verantwortlich, für die operative Organisation innerhalb vom Team. Und ja, er arbeitet halt auch sehr, sehr eng mit Mattia Binotto zusammen. Das ist ja der ehemalige Teamchef von Ferrari, der Vorgänger von Fred Vasseur. Und Binotto ist halt sehr auf der technischen Seite unterwegs. Und die beiden, die ergänzen sich dann eben in ihren Aufgabenfeldern ein bisschen und führen dann diese Doppelspitze. Aber ja, offiziell ist Wheatley der Teamchef. Ja, sag mal, ich würde jetzt nicht sagen, er ist der Top-Teamchef, aber er macht eine saubere Arbeit. Das kann man ja auf jeden Fall nicht abstreiten. Und es läuft ja, es sind immer noch Platz 9 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Aber wenn man mal guckt, was letztes Jahr bei Sauber los war, dann läuft es doch schon, ich will jetzt nicht sagen wesentlich besser, aber es sieht nicht mehr ganz so schlimm aus, wie es war. Aber irgendwie, sie tauchen ja schon hier und da in den Punkten auf, aber die Teams sind natürlich auch jetzt viel enger beieinander. Und das heißt nicht, dass sie jetzt noch auf Platz 9 bleiben in den letzten 3 Rennen. Platz 10 werden sie nicht mehr, das steht fest, aber ja, ich weiß nicht. Ist halt auch ein sehr ruhiger Typ, Timo, bist du noch da?
Ja, ich lebe noch.
Gott, du hast dich kein Stück bewegt. Ich habe gedacht, du bist hängen geblieben.
Ich höre dir ganz aufmerksam zu.
Okay. Ja, ich habe kein Zwinkern gesehen, gar nichts. Das hat mich jetzt total irritiert.
Du hast mich in deinen Bann gezogen.
Okay, freut mich. Aber ja, Wheatley ist ein ruhiger Typ, aber hat auch viel Erfahrung. Der ist ja damals von Red Bull gekommen und ja, ist halt an der Rennstrecke tätig. Ist aber jetzt auch nicht die Person, die sich in die Öffentlichkeit drängt und gerne die Updates gibt und alles drum und dran. Der ist auch ein bisschen mehr hinter den Kulissen tätig, so nehme ich das wahr. Ja, aber mal gucken, wie das dann jetzt mit Audi wird, dieser ganze Übergang. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, dass man da jetzt bei Sauber zur letzten Saison nicht noch ja, alles gerettet hat. Das war ja eigentlich absehbar.
Na gut, man muss natürlich festhalten, Sauber befindet sich in einem Übergangsjahr. Das waren zwei Übergangsjahre. Ja. Deswegen natürlich auch dieser Sponsor. Das ist ja hauptsächlich, geht es ja hier um Glücksspiel. Also Stake ist ja ein Glücksspielanbieter vom gleichen Verein. Kick ist quasi so ein bisschen wie Twitch, also dass du auch da Livestreaming betreiben kannst. Das fällt natürlich nächstes Jahr alles wieder weg. Dann gibt es das nicht mehr. Jonathan Wheatley kam als Sportdirektor von Red Bull. Auch da natürlich dann quasi in eine neue Rolle, die er so nicht kannte. Bei Jonathan Wheatley war ja eigentlich schon länger klar, dass er nicht auf Dauer einfach nur diese Rolle des Sportdirektors ausfüllen will, sondern natürlich auch in der Karriereleiter ein bisschen nach oben gehen möchte. Und bei Red Bull gab es zumindest mal unter Horner diese Option nicht. Es wäre interessant gewesen, wenn Wheatley geblieben wäre und Horner raus, ob er dann quasi auch zum neuen Teamchef fungiert worden wäre, ob man ihm die Chance gegeben hätte. Das hätte ich interessant gefunden, ob man sich das getraut hätte, ihm diese Position zu geben. Bei Mattia Binotto, er ist ja Head of Audi F1 Project, also hat ja diesen besonderen Titel da auch. Kein CTO, eher Audi-Titel. Ich finde das immer schwierig so. Ich finde, das muss ich sagen, schwierig. Ne? Da hast du auf der Karriereleiter oder auf der Hierarchie mehrere Personen, die da mitmischen. Sauber selber als Team hatte schon lange nichts mehr zu melden. Ist er mit Wirkung zu diesem Jahr vollständig in die Hände von Audi gerutscht. Und nächstes Jahr ist er dann die Transformation, die große. Und da hast du natürlich dann wiederum die anderen. Und dann mit VW, da hast du nochmal einen anderen Druck. Schwierig auch. Mattia Binotto, der hat jetzt unter Ferrari nicht gerade bewiesen, dass er zu den Besten gehört. Deswegen glaube ich natürlich auch, oder ist es tut er gut daran, dass er abliefert, weil tut er das nicht, wird Audi relativ schnell die Reißleine ziehen und dann ist er weg. Und dann, glaube ich, ist er auch endgültig weg vom Fenster. Über Jonathan Wheatley kann man auch noch nicht so viel sagen, weil er ist erst seit April diesen Jahres überhaupt in dieser Position. Davor ging es nicht, durch diese Sperrfrist, die es da auch gab. Er wäre gerne früher, konnte aber nicht. Deswegen von der menschlichen Ebene macht er einen sympathischen Eindruck. Man bekommt die ein oder andere Interviews von ihm schon mit. Ich bin mal gespannt, nächstes Jahr dann, wenn dann diese Transformation abgeschlossen ist, wer dann wirklich was zu sagen hat. Weil wenn Mattia Binotto Head of Audi F1 Project, also heißt das ja eigentlich, er steht ja über Jonathan Wheatley. Wie diese Mischung funktioniert, plus die, ne, dann hast du einen Gernot Döllner noch, schön, ne, VW. Und da hast du dann noch drüben, hast den VW, der grieselt ja ordentlich. Der wird auch nicht jeder damit fein sein, ne? Mit den Berichten, Gewinne und Geld hier und da. Also auch da ist Druck von Anfang an schon gegeben. Und das heißt, der Druck, wenn das nicht funktioniert, der ist von Anfang an, wird er auf alle Protagonisten dann sich abzeichnen. Ich bin gespannt, ob diese Konstellationen so in ihrer Form funktionieren werden.
Ja, abwarten und Tee trinken. Aber gut, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so lange hier drüber reden.
Aber ja, lass es ist halt immer so, wenn die Chantal so viel redet, ne?
Ja, klar. Komm, Alpine, du bist dran. Ganz schnell.
Ja, ganz schnell über Alpine. Ja, wir haben diese Konstellation aus Steve Nielsen, der, ich sag mal so, nach außen hin relativ unbekannt ist, auch wenn das in der Form nicht ist. Er war schon mal bei Renault, ist quasi, das ist ein Rückkehrer. Ich meine, da wäre mal Daniel gefragt, war eben auch bei der FIA in einer entsprechenden Position. Kennt quasi so beides sein, wenn ich richtig liege. Wie heißt der Vorgänger nochmal? Wer ist im Mai gegangen? Wie heißt der Gute?
Oliver Oakes.
Oliver Oakes, der ja aus scheinbar privaten Gründen hingeworfen hat, der aber auch nur eine Marionettenfigur war von Flavio Briatore, muss man auch, ja, weil der Bruder verhaftet wurde und im Knast sitzt. Ist ja auch eine ganz, ganz kuriose Story. Aber der eigentliche FIA-Sportdirektor war. So haben wir es richtig auf dem Schirm gehabt. Kennt also die Teamseite und kennt eben auch die andere Seite. Aber mit der Rückkehr von Flavio Briatore zunächst mal als einfacher Berater, dann zum Chefberater mutiert worden. Jetzt ist er, wenn ich richtig liege, Executive Advisor. Ah, streich durch. Big Boss wäre der richtige Begriff eigentlich für ihn. Steve Nielsen, das ist eigentlich der nur am Kommandostand sitzt. Das macht kein Flavio Briatore. Den siehst du da nicht. Den siehst du da nur mit verzogener Miene, wenn Franco Colabrini den nächsten Crash ankündigt und vollzieht. Steve Nielsen wird es auch nicht lange sein, weil ich muss da gleich mal zu den anhaltenden Gerüchten mal übergehen.
Ja, das machen wir auch noch schnell.
Christian Horner, wir haben ihn vorhin mal kurz thematisiert. Die Gerüchte, die reißen da nicht ab, dass Alpine wohl die naheliegendste Rückkehroption für den Briten wird. Denn zumindest mal laut Talksport, aber auch viele andere haben darüber schon berichtet, aber ein Insider, ein Journalist von Talksport hat es mal ein bisschen konkretisiert. John Jackson, ich zitiere ihn mal, das Geflüster, das ich im Paddock gehört habe, war, dass Christian Horner zunächst als Teamchef übernehmen wird, mit der Möglichkeit eines Buyouts, weil ich denke, dass Alpine das Team 2027 verkaufen möchte. Und diese Informationen habe er bereits von zwei unabhängigen Quellen bestätigt bekommen. Unterschreibe ich sofort, weil, wenn man sich mal den Verlauf anschaut, Renault hat die Entwicklung des Motorenprogramms eingestellt aufgrund anhaltender Erfolglosigkeit, wie man hier auch in diesem Jahr wunderbar sehen kann. P10 mit mickrigen 22 Pünktchen und diese letzten zwei Punkte stammen von Gasly aus Brasilien. Und dass man bei Renault da irgendwann keinen Bock mehr hat oder die Geduld verliert, ist naheliegend. Und Christian Horner, der soll ja gut Geld mitbekommen haben, hat auch ein bisschen auf Geld wohl verzichtet, um schneller wieder in die Formel 1 zurückzukommen. Und deswegen, das unterschreibe ich sofort, weil Horner, das ist immer wieder in der Thematik, will ein Team nicht einfach nur als Teamchef. Am Anfang scheinbar würde er damit wohl klarkommen, aber er will Anteile am Team. So, bei Red Bull hat das Ganze nicht funktioniert, bei Ferrari ist er ja auch mit ins Spiel gebracht worden, da klappt es erst recht nicht, solange diese alteingesessenen Strukturen da herrschen, bleibe also nur noch Alpine. Ja, und spannend fände ich es eben, ne, weil wenn diese Konstellation zustande käme, Alpine bezieht nächstes Jahr Mercedes-Motoren. Und damit, stellt ihr mal vor, Christian Horner kommt und dann gibt es ein schönes Wiedersehen mit seinem Erzfeind Toto Wolff. Ich freue mich.
Ja, also ich habe es schon mehrfach gesagt und ich bleibe auch dabei. Ich vermisse ihn nicht und mir ist es relativ egal, ob er jetzt gärtnern geht oder nicht. Wenn er wiederkommt, dann ja, bringt das sicherlich ein bisschen Wirbel wieder mit in den Sport, keine Frage. Aber wenn er zu Hause bleibt, ist auch okay.
Uiuiui, wie sie da über ihn redet. Guck sie dir an.
Ja, also ich, soll er machen. Gell?
Also man könnte meinen, Chantal, dass du ihn nicht magst.
Nee, ist nicht mein, also ich weiß nicht, manchmal hat man ja einfach, man sieht jemanden und man hat einfach so eine gewisse Dissympathie gegen eine Person. Und das ist bei mir einfach der Fall. Ich weiß nicht, irgendwas stört mich an dem von Tag 1, seit Christian Horner mir, keine Ahnung, seit er irgendwann mal angefangen hat, eine Rolle in meinem Leben zu spielen, wenn du weißt, was ich meine. Fand ich einfach unsympathisch.
Aber man muss
das hat sich auch nie geändert.
Aber man muss eine Sache, man kann Christian Horner kritisch beäugen, wie man möchte und auch in vielen Punkten auch zurecht.
Er ist ein guter Teamchef,
langsam.
Keine Frage.
Ja. Er ist Erfolgsmacher von Red Bull. Er hat Red Bull aufgebaut 2005 und hat es zu einem Team gebracht, das 8 Weltmeisterschaften, also Fahrertitel, einfahren konnte. 4 unter Sebastian Vettel und 4 eben auch unter Max Verstappen. Also wenn einer es schafft, ein Team zu einem Top-Team oder zu einem Erfolgsteam zu formen, mit dem Wissen und der Erfahrung, klar ist nicht er alleine, aber trotzdem, er ist schon einer der Erfolgsmacher, dann trifft das, glaube ich, auf Horner definitiv zu. Auch wenn er viel, wenn man diesen ganzen Berichten Glauben schenken kann, mag, dass er da viele Dinge gemacht haben könnte, die sehr fragwürdig sind und zu verabscheuend sind, also wenn man das mit seiner Ex-Assistentin mal der Wahrheit unterstellt, dann ist das ein absolutes No-Go und dann wäre eigentlich das ein Ausschlusskriterium, um in die Formel 1 zurückzukehren, weil sexuelle Belästigung, ne, wenn das so stattgefunden hat, dann ist das ein No-Go. Aber gut, Flavio Briatore ist ja auch wieder da und er hat Menschenleben gefährdet oder zumindest mal das Leben seines damaligen Fahrers. Ja. Okay, gut. Aber rein vom Sportlichen, von den sportlichen Zahlen her, gibt ihm das Recht und ich, dass er zurück will, glaube ich sofort, dass das sein Leben ist. Ja. Und dass Renault gewillt ist, den Laden zu verkaufen, glaube ich auch, weil den ersten Schritt mit der Einstellung des Motorenprogramms ist man gegangen. Ja. Und jetzt ist es kein Werksteam mehr, es ist jetzt ein Kundenteam. Und dass Horner da zuschlägt, wenn ihm die Chance geboten wird, glaube ich sofort, ja.
Ja, also sportlich ist das natürlich ein interessantes Ding, aber wie gesagt, auf menschlicher Ebene, nö. Mal gucken. Aber ich glaube, er kommt wieder. Also es würde mich nicht überraschen. Und dann gucken wir einfach mal, in welche Richtung er Alpine lenken kann. Aber gut, dann auch fertig mit dem Thema Teamchefs. Ich bin sehr überrascht, dass wir dann doch so lange über alle diskutiert haben. Ich vor allem, ja. Genau. Dann lass uns doch noch schnell auf die Challenge kommen. Ich habe steht ja jetzt der Las Vegas Grand Prix an. Nur mal kurz noch so zur Info am Rande. Ich freue mich, um schon von morgens aufzustehen. Das wird ein Vergnügen.
Ja, super. Ja. Du kannst um 5 Uhr aufstehen. Wir müssen hier früher aufstehen.
Ja, ich muss auch ein bisschen früher aufstehen, aber.
Ja, aber wir müssen sehr viel früher aufstehen. Ja. Diese Zeit ist beschissen. Richtig beschissen.
Was ist das? Ja, zum Glück ist nur 2-mal im Jahr. Zum Glück. Ey, toi, toi, toi. Wer weiß, bevor die dann noch auf mehr Ideen kommen.
Es steht 4-4. Nils Wittig, morgen ist ja wieder seine Show. Das heißt, morgen hole ich mir seinen Tipp ab. Das heißt, wir machen dann wieder eine Dreier-Challenge und abfragen, beziehungsweise dann gucken, wer von uns richtig lag. Machen wir dann nächste Woche am Montag in der Aufzeichnung. Und dann wird Nils ja dann auch wieder dabei sein. Freuen wir uns jetzt schon drauf. Haben wir schöne Gelegenheit, mit ihm dann auch über den Las Vegas Grand Prix zu sprechen. Ja, wer hat eigentlich letztes Jahr gewonnen in Las Vegas? Du bist ja immer die Fachfrau, die immer weiß, wer gewonnen
hat. George Russell vor Lewis Hamilton und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer dritter Platz war. Aber es war auf jeden Fall Russell und Hamilton. Und dann, ich glaube, Carlos Sainz war es. Doch, Carlos Sainz müsste auf dem Podium gewesen sein. Auf Platz 2.
Also, ich glaube irgendwie immer noch, oder ich möchte daran glauben, dass Max Verstappen das schafft. Deswegen hiefe ich ihn mal wieder auf die 1.
Ja.
Okay. Auf 2 nehme ich Lando Norris und auf 3 packe ich Leclerc.
Okay, ich habe ein bisschen anders.
Das Ergebnis, du hast recht, Russell, Hamilton, Sainz letztes Jahr. Ja.
Tatsächlich, wow, habe ich ein gutes Gedächtnis. Hey.
Ausnahmsweise mal, ja.
Ausnahmsweise, ja. Ich habe doch schon anders getippt als du.
Gott sei Dank.
Ich sage, dass der Mercedes dieses Jahr wieder gut funktionieren wird in Vegas mit den kalten Temperaturen und so. Und deswegen tippe ich auf einen George-Russell-Sieg vor Max Verstappen und Charles Leclerc.
Und wo hiefst du dann die McLarens ein?
Die McLarens waren noch nie gut in Las Vegas. Deswegen sehe ich die dieses Jahr auch nicht auf dem Podium.
Also habe ich jetzt mal eine ernsthafte Chance aus dem 4-4, wie es aktuell steht, dass ich da 3 Punkte gut machen kann und im besten Falle ist da nächste Woche 7-4 steht.
Ja, also wie gesagt, an diesem Punkt denke ich einfach nur noch an mein Fanherz. Wenn ich falsch liege, habe ich da wirklich überhaupt kein Problem mit.
Ich auch nicht.
Aber ja, nee, ich weiß nicht. Also letztes Jahr waren sie, glaube ich, P7 und P8. Im Jahr davor Piastri P10 und Lando Norris ist gar nicht erst über das Ziel gekommen. Deswegen, das ist keine McLaren-Strecke, das funktioniert da nicht so gut.
Dann gucken wir mal, wie es wird am kommenden Wochenende. Vor allem, es gibt ja keine Pause mehr dazwischen. Die letzten 3, alle auf einem Schlag. Gott, wie sie sich freut. Das nächste freie Wochenende erst wieder ab dem 13.12. Das dauert. Endspurt, das heißt, wir sind erstmal durch für heute. Leider, weil Chantal so viel gequasselt hat heute, ist es leider jetzt der neue Rekord geworden. Sie kann sich nicht bremsen, aber okay, ist dann so. Es ist sogar mehr geredet, ohne dass Nils dabei ist. Und das muss was heißen. Aber gut, man muss die Frau auch ausreden lassen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum nächsten Podcast, dann mit Nils Wittig, dann wieder in einer Dreierkonstellation. Aber so lange muss man nicht warten. Bei uns geht es mit der News-Sendung dann am heutigen Dienstag schon weiter. Und dann steht sowieso auch das Rennwochenende an. Nee, nicht mit der News-Sendung, sondern mit der Nils Wittig-Show, die ja um 18 Uhr stattfindet. Das wird wieder ein bisschen länger gehen. Bisschen länger gehen, sehr viel länger wird es gehen. Freue ich mich drauf. So, Chantal, es war mir wieder ein Vergnügen, dir zuzuhören. Soweit, ne, dass ich mich nicht mal geregt habe eines Momentes und du gemeint hast, ich bin jetzt irgendwie in Schockstarre verfallen. So, Chantal macht noch die Verabschiedung. Sie hat das mit der Nummer immer so präsent. Das klappt bestimmt auch heute wieder 1A mit ihrer 0800er Nummer. Ich sag schon mal von meiner Seite aus tschüss und bis nächste Woche.
Ja, so, ihr kennt die Floskel, bei Anregungen, Feedback oder was auch immer ihr an uns loswerden wollt, gerne per E-Mail an podcast@champone.de oder über WhatsApp an die 0821 207 11 357. Und damit war es das auch von mir. Ich freue mich jetzt auf den anstehenden Tripleheader, bevor die Saison leider vorbei ist. Ich kriege ja bekanntlich nie genug. Ja, lasst es euch gut gehen bis dahin. Ich freue mich auf nächste Woche. Und ja, das war's auch von mir. Tschüss.
Wheelspin, der Formel 1 Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzei, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis. Champ One, der Formel 1 News Kanal.